tendieren sich zu einer Prosperität, zu einer Hochkonjunktur, wie sie die Menschheit noch nie erlebt hat. Das ist das biblische Bild. Offenbarung 8, Vers 1, nur die Erinnerung, da ist das von Gott angeordnete Schweigen im ganzen Himmel. Eine himmlische halbe Stunde. Im ganzen Himmel angeordnet. Was das heißt, wo wir sonst lesen, schon von den Cherubim zwischen Erde und Mond, rings um die Erde aufgestellt, und wenn sie gingen, hörte ich das Rauschen ihrer Flügel, wie das Rauschen eines Heerlagers, wie das Rauschen gewaltiger Wasser und so weiter. Und jetzt eine Stille im ganzen Himmel, damit Gott aller Gebete aller Heiligen aller Zeiten gedenken kann und keinen Seufzer eines Menschen zu Gott emporgestiegen, anlässlich der Durchführung seiner Gerichte zu vergessen, sondern damit Gott jeden Seufzer, jeden Stoßseufzer zu ihm emporgestiegen, weit überbitten und verstehen, eben dann erfüllen kann, wenn die schwerste Zeit ist, die die Menschheit trifft. Kapitel 9, Vers 2, lesen wir von dem Engel, der mit dem Schlüssel des Abgrundes bevollmächtigt, in den Abgrund hinabsteigt. Also nicht nur die Himmel und die Erde, sondern jetzt die Tiefen der Erde, die Abgründe der Toten, der Dämonen, werden hier rekrutiert. Das ist Kapitel 9, Vers 2. Kapitel 9, Vers 16, da sehen wir wieder jetzt ein Riesenheer. Wahrscheinlich oder ziemlich sicher, wie könnte es fast anders sein, jene vom Höchsten selbst gemusterten Kriegsheere, wo es heißt, sie kommen herab, die Helden Gottes, Nation, deren Sprache man nicht kennt, und so weiter. Hier heißt es, Kriegsheere, 200 Millionen Kriegsheere, vom Ende der Himmel gekommen. Das sind dann die Wasser, aus den Tagen Noahs vordargestellt, als die Schleusen der Himmel sich öffneten. Zusätzliches Wasser herabkam, um die höchsten Berggipfel der Erde zu unter Wasser zu setzen, zu bedecken. In Kapitel 10, Vers 7, der einfache, aber geheimnisvolle, wundervolle Ausdruck, zu jedem Zeitpunkt ist das Geheimnis Gottes vollendet. Wir haben ja darauf hinweisen dürfen, dass Gott nur dem Apostel Paulus seine Geheimnisse geoffenbart hat und uns, den Gliedern des Leibes des Christus, ist es geschenkt, sogar die Tiefen der Gottheit zu erkennen. Das Geheimnis Gottes, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und des Wissens, alles ist uns geschenkt in Christo Jesu, der Zeitpunkt, wo der Leib Christi vollendet ist. Die zwei Zeugen, die in Jerusalem erscheinen, Kapitel 12, Kapitel 11, haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen gegenüber der Erde. Kapitel 12, die ersten Verse, da erscheinen große Zeichen in dem Himmel an Sonne, Mond und Sterne, wie der Herr Jesus voraus schon in seinen Erdentagen geweissagt hat, und es werden große Zeichen sein an Sonne, Mond und Stern. Kosmischer Bedeutung, und die Zeichen, die Gott an diese Himmelslichter setzen wird, sind nicht nur Zeichen, dass man merkt, jetzt hat man es aber so, da oben so durcheinander geht, dann ist um die Erde und ihre Bewohner auch nicht mehr geheuer bestellt, sondern die Zeichen bedeuten genau das und das und das, was kommt. Denn anlässlich dieser ungeheuren Zeichensprache Gottes durch die Erschütterung der Gestirne und die Zeichen, die Gott da geben wird, heißt es, dass bei dieser Gelegenheit die Nationen vor Furcht und Erwartung der kommen, noch kommenden Dinge verschmachten. Wieso wissen die, dass jetzt Dinge, die und die Dinge kommen? Weil Gott sie an den Zeichen am Himmel anzeigt, zuvor, bevor sie kommen, die er auf dem ersten Blatt der Bibel, Sonne, Mond und Sterne, schon zu Zeichen für solche Dinge gesetzt hat. Dann erscheint ein Kampf im Himmel zwischen Satan und seinen Engeln und dem Michael und seinen Engeln. Es ist Krieg im Himmel. Dann fällt die große Entscheidung. Dann plötzlich sind mit dem Fall Satans und seiner Zugehörigen und dem dritten Teil der Engel, die seinen Schweif noch auf die Erde reißt, ungeheure Dinge. Das konnte meine liebe Großmutter noch nicht fassen, was da alles geschrieben steht. Aber was wir heute, was unsere Kinder und Kindeskinder heute von Jugend an schon zu Gesicht bekommen, zu Ohren bekommen, was für unheimlichste Möglichkeiten in Menschenhände gelegt sind. Und wie diese unheimlichsten Möglichkeiten von Tag zu Tag, ja fast von Stunde zu Stunde, wahnsinnig Fortschritte machen. In der gleichen unheimlichen Richtung. Dass wir heute, wenn wir solche Gottesworte lesen, auf einmal sagen müssen, jetzt ist das, was hier steht, auf einmal nicht mehr ausreichend gegenüber dem, was wir schon fast handgreiflich mathematisch schon ausrechnen kann. Also der Kampf im Himmel, nachdem die Entscheidung gefallen ist, heißt es, jubelt ihr Himmel, denn jetzt sind die ganzen Himmel gereinigt von Satan, den Dämonen und jedem bösen Geist. Wehe der Erde und ihr Bewohner. Merken wir die kosmische Verlagerung der Gerichte Gottes, vom Himmel auf die Erde. Dann denken wir an das Weib, das Israel der Endzeit, das mit den beiden Flügeln des großen Adlers, das Bild für Satan, dem eben die Tragkraft, die Flugkraft durch die Himmel bis zum Throne Gottes genommen ist. Diese Gotteskraft wird jetzt gerade dem Weib, dem von ihm verfolgten Israel gegeben. Und wenn dieses Weib eine solche Tragkraft bekommt, das vermag durch die Himmel zu tragen, dann ist erstens ein einfaches Verheißungswort Gottes an sein Volk, Völklein Israel am Anfang erfüllt. Gott hat ihnen verheißen, ich will euch, Volk Israel, tragen, bis ins Alter, bis ans Ende der Tage, wie auf Flügeln des Adlers. Ganz buchstäblich aufs Wunderbarste erfüllt. Und weil es heißt, dieses Weib wird dann in Sicherheit gebracht, fern vom Angesicht der Schlange. Und dem Antichristen und dem Satan ist da der ganze Erdkreis, der ganze globale Erdsitz zur Verfügung gestellt. Alle Menschen, lesen wir später, die ganze Erde, alle Stämme, alle Sprachen, alle Flüsse, das ganze Meer, alle Wasser, alle Quellen werden betroffen von und sind ihm unterstellt, unter seine Vollmacht gestellt. Deshalb verstehen wir, dass Gott dieses Weib, dieses christusgläubige Israel, nicht nur irgendwo in eine irdische Wüste verfrachten wird, sondern irgendwo im Kosmos wird ihr dort zu Herzen regeln, in jener Wüste. Und das neue Jerusalem, was ja ein verherrlichtes Israel, aus einem verherrlichten Israel zusammengestellt wird, dann dürfte dieses Weib das irgendwo in den Himmel in Sicherheit gebracht ist, von Gott dann so weit verherrlicht werden und verklärt werden, dass es gewiss zum großen Teil ein wesenhaftes Element des Neuen Jerusalem darstellen könnte. Was an Wundern geschieht durch die Macht Satans, des Antichristen, des falschen Propheten und des Bildes des Tieres, ist so, dass wir lesen, und die ganze Erde verwunderte sich über die Zeichen. Dann die Lästerung des Tieres gegenüber Gott, der das All geschaffen hat. Bei Daniel lesen wir noch, dass er gewaltige Worte reden wird, wider den Höchsten, und gelingen haben wird in Bezug auf die Worte, die er da wagt auszusprechen. Alle, die dann noch übrig bleiben, zuletzt auf der Erde, beten das Tier an. Dann verstehen wir, dass mit den Zornschalengerichten Gott ein durchgreifendes, siebenfaches Gericht vollzieht. Kapitel 13, Vers 13, da ist das große Feuergericht vom Himmel auf die Erde, wo ich das so sehe, dass während dem, nach dem tausendjährigen Reich, das Gottesgericht durchgreifend die Himmel und die Erde mit gewaltigem Brande im Feuer verbrennen wird, auflösen wird in die Elemente, lässt Gott vor dem tausendjährigen Reich, wie es an einer Stelle heißt, das Angesicht, die Oberfläche der Erde verbrennen, einäschern und durch das große Erdbeben vollständig umflügen. Wozu? Denn die ganze Erde muss ja sein im tausendjährigen Reich wie Eden der Garten Gottes. Wie Eden der Garten Gottes. Die Nationen mühen sich ja für was? Fürs Feuer. Also jetzt schon. Liebe Geschwister, dieses globale und universelle des Buches der Offenbarung Jesu Christi ist so gewaltig, dass wir uns einmal in der Hinsicht darunter beugen sollten oder dürfen, dass wir so wenig für alle Menschen bitten, flehen, Dank sagen. Denn es würde ihnen helfen, allen. Und dass wir so wenig wie Abraham. Und wenn noch 10 Gerechte wären, verschont. In dem Sinne, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Herr, behalte ihnen diese Sünde nicht, so betete Stephanus, während sie ihn steinigen. Und so weiter. Mitten im Zorn, gedenke des Erbarmens. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind berufen, um zu segnen. Und wenn wir segnen, der ist gesegnet. Und dann darf sich ein einfaches Wort des Salomo bewahrheiten, das vorerst ganz unverständlich scheint. Wie sagt er, ich suche schnell, es ist zu kostbar, wenn man es nur ein wenig ungereimt sagen würde. Das ist im Buch des Predigers. Schulhof.
Ja. Ah ja. Prediger 7, Vers 3. Oh, es lohnt sich, Vers 2 noch zu lesen. Besser in das Haus der Trauer zu gehen, als in das Haus des Gelages zu gehen. Indem jenes, das Haus der Trauer, das Ende aller Menschen ist und der Lebende nimmt es zu Herzen. Jetzt kommt das Wort. Besser Bekümmernis als Lachen. Jetzt kommt das noch schwerer verständliche. Denn bei traurigem Angesicht ist es dem Herzen wohl. Das hat manche Witwe und mancher traurigen Angesicht schon erleben können. Warum? Es steht geschrieben, zu trösten alle Trauernden. Und der Heilige Geist, der Geist Gottes, beginnt damit in dem Augenblick, wo die Trauer beginnt. Es sei einer gläubig oder ungläubig. Bei traurigem Angesicht ist es dem Herzen wohl. Da ist der Geist Gottes schon daran zu wirken. Zu trösten mit einem Trost, den der Betreffende noch gar nicht versteht. Aber irgendwo, irgendwie, ist im Verborgensten drin ein Balsam, Tropfen, eingegossen. Bei traurigem Herzen, Angesicht ist es dem Herzen wohl. Das ist aber nur möglich wieder durch die Fürbitte der Heiligen für alle Menschen. Wir machen jetzt kurz. Es erscheinen die 144 vor dem Thron im Himmel, die 144.000. Dann kommt der große Engel, der ein äonisches Evangelium verkündet, macht es den Menschen ganz einfach. Sie brauchen nur noch Gott als dem Schöpfer die Ehre zu geben und ihm Dank zu sagen. Dann sind sie verschont vor den Gerichten. Dann sehen wir das gläserne Meer, eine Riesenmenge von Geretteten, Verklärten, Verherrlichten, das heißt Gläsern, Kristall und mit Feuer vermischt, das heißt mit der Feuerglut der Liebe Gottes durchdrungen. Und dann anlässlich des Ausgießens der letzten 7 Zornschalen, dass Gott sich zurückzieht und niemand im himmlischen Tempel weilen darf, da will er ganz für sich allein sein. Still seiner Liebe. Er ruht in seiner Liebe. Gib mir. Da zieht er sich zurück. Da lässt er die entschuldigt hartherzigen Engel machen. Zum Glück hat er hier die sein Zorn bestimmt nach Zahl, Maß, Gewicht und Zeit. Und bei der 7. Zornschale ist der Zorn Gottes vollendet. Kapitel 15, Vers 4. Wieder lesen wir, alle Nationen werden kommen und anbeten. In Kapitel 17, Vers 15. Die Wasser, die du sahst, Völker, Nationen, Sprachen. Wiederum. Das Gewaltwerk. Die Sünden Babels sind nach Kapitel 18, Vers 5 aufgehäuft bis in den Himmel. Kapitel 19, Vers 6. Endlich, Gott hat die Herrschaft angetreten. Signal dafür. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und dazu, so wie ich sehen darf, ein Wort. Wir, die Glieder des Leibes des Christus, sollen jeder heranwachsen zum vollen Manneswuchse in Christo Jesu. Christus ist der Mann und wir sind die Glieder seines Leibes, seines männlichen Leibes. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite bereitet Gott für seinen Sohn und dessen Leib, kurz gesagt, wir sind der Leib des Bräutigams, männlich, bereitet er an anderer Stelle ganz abgesondert für sich mit eigenen Gesetzen und Normen das Weib vor, ihm als Braut, und dann führt Gott den Bräutigam und die Braut zu seiner Stunde vollkommener Liebe zusammen, und dann ist nicht mehr Mann und Weib, sondern der Mensch Gottes vollkommen, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Am Anfang war der Mensch, männlich-weiblich, dann Mann-Weib. Ungefähr so dürfte es sein. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen, dann sieht man die Himmel geöffnet, dann erscheint Christus auf dem weißen Pferd und die ihm folgen auf weißen Pferden. Macht nichts, wenn wir jetzt noch nicht reiten können. Aber eines dürfen wir sein, echte Philipper. Was heißt das auf Deutsch? Echte Pferdeliebhaber. Das ist nämlich, das ist die Kraft, das sind dann die PS des Heiligen Geistes. Die Kraft des Heiligen Geistes, deshalb das weiße Pferd. Die weißen Pferde, das sind dann die PS des Geistes. Und die lieben wir. Aber die stehen uns zur Verfügung, nicht wie ein Pferd sich zügeln lässt von dem, der es unter sich hat. Ganz wunderbar. Der weiße Thron erscheint, alle Toten stehen auf, alle werden gerichtet, die Erde und die Himmel entfliehen, um neuen Himmel, einer neuen Erde Platz zu machen, zentrale auf der neuen Erde, das neue Jerusalem. Der Tempel im neuen Jerusalem ist Gott selbst, um das Land. Und da dürfen wir ein- und ausgehen. Das heißt, wir sind ja der heilige Tempel im Herrn. Wir sind ein Stück von dem Tempel. Und die Hütte Gottes bei den Menschen, nicht mehr bei den Engeln, nicht mehr im Himmel, sondern auf der neuen Erde. Jetzt hat sich erfüllt, dass der Mensch auf der Erde herrscht über alles übrige Werk der Hände Gottes. Siehe, ich mache alles neu. Sonne braucht es auch nicht mehr, es braucht keine Zeichen mehr, weil Gott selbst, der Herr Jesus, ihr Licht und ihre Sonne ist. Und alle, der Geist, Gott und die Braut sprechen, komm, komm. Wer da will, wen da dürst, komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Soweit. Wenn wir jetzt diesen Plan, den wir ja hoffentlich noch in Erinnerung haben oder gut kennen sollten, wieder vor uns haben, dann nicht um einen zu repetieren, sondern nachdem wir das Buch der Offenbarung Jesu Christi in Überblicken beachtet und betrachtet haben, möchten wir jetzt das Buch Daniel in einem Überblick betrachten. Und um dann die im Propheten Daniel gegebenen Zeugnisse mit denen der Offenbarung zu vergleichen und die Dinge zu sehen, wie weit sie gleichzeitig laufen, wie weit sie übereinstimmen, wo die einzelnen Darstellungen hingehören. Dieser Plan dient lediglich dazu, weil wir ja wissen, im Propheten Daniel schon Kapitel 2 erscheint das Standbild, dessen Schattenriss auf dem alten Erdkreis sich dargestellt hat. Das Königreich, also kurz für diejenigen, die das noch nicht gesehen haben sollten, wir haben hier ein Schema der ganzen Erdoberfläche, des ganzen Erdenrundes. In der Mitte Israel mit Jerusalem
als Nabel und Mittelpunkt der Erde,
im Altertum Persien, das nächstöstliche Weltreich,
das nächstwestliche Weltreich Griechenland,
das erste der Zeit nach im Osten, östlicher von Persien,
Babel mit Nebukadnezar und Belsazar,
Persien, Israel in der Mitte, Griechenland, Israel als Gottesvolk,
zählt nicht zu ihnen,
dann das erste westliche Griechenland mit Alexander dem Großen,
dann Rom
und damit schloss der alte Erdkreis ab.
Die Verlängerung um die ganze Erde haben wir dann nach Osten mit Asien, mit Indien, Asien, China, Japan.
Und im Westen über Rom hinaus England, Nordamerika und Südamerika.
Also eine schematische Darstellung der ganzen Erdoberfläche, was wir sonst geografisch vor uns haben.
Also wir erinnern uns an die reine geografische Karte, Weltkarte, die wir gesehen haben, Jerusalem im Mittelpunkt,
hier Nordosten von Russland,
da Südamerika, hier Nordamerika und da Australien und Neuseeland.
Also Jerusalem ist auch heute der Mittelpunkt, der Nabel der Erde, nämlich Gott nannte nur das trockene Erde, nur der Erdteile.
Die Gegenseite am Globus, an unserem runden Erdball von Jerusalem, ist ungefähr der Mittelpunkt vom stillen großen Ozean.
Von der anderen Seite her sieht man nur Wasser und nur ganz am Rand die Ufer der betreffenden Landstriche der Kontinente.
Was wir jetzt beachten wollen, dass da als Augen und Gedächtnisstützpunkte im Sichtbaren für die im Propheten Daniel vorliegenden Ordnungen.
Wir schlagen das Buch Daniel auf. Und beachten die sehr wichtige Feststellung des Daniel in seiner größten Not, Kapitel 2, Vers 19. Hierauf wurde dem Daniel in einem Nachtgesicht das Geheimnis geoffenbart. Wir haben ja aus Amos gelernt, nicht? Dass Gott, der Herr, nichts tut, er habe denn sein Geheimnis. Und eines seiner Geheimnisse, das Gott bei sich selbst festgehalten, in Reserve gehalten hat, ist die Frage der Zeitprophetie, Zeit und Stunde. Er hat dem Daniel sein Geheimnis geoffenbart. Dann Vers 21. Und der Daniel fährt weiter in dem Gebet. Er, Gott, ändert Zeiten und Zeitpunkte, setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Verstand den Verständigen. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht.
Die Finsternis wohnt nicht bei ihm, aber er weiß, was in der Finsternis ist.
Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Auch uns gilt das auch für uns zuerst. Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott uns geoffenbart durch seinen Geist, und dieser Geist ruht nicht, bis er selbst auch alle Tiefen der Gottheit und alle Geheimnisse erforscht hat. Jetzt das Wichtige, was nun Daniel aufgrund dieser Gottesoffenbarung dem damaligen Gewaltherrscher, Einzelherrscher, göttlich ein Haupt, dem niemand das geringste, befehlen oder auch nur beinahe zu raten wagte. Er war der typische
Alleinherrscher Despot, Nebukadnezar. Er steht vor ihm und spricht zu ihm in Vers 28. Oder lesen wir 27. Daniel antwortete vor dem König und sprach: Das Geheimnis, welches der König verlangt, können weise Beschwörer, Schriftgelehrte und Wahrsager dem König nicht anzeigen. Aber es ist ein Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Und er hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was am Ende der Tage geschehen wird. Wir sahen, die 6000 Jahre von Adams Fall bis heute ums Jahr 2000 sind vor Gott nur 6 Tage. Wir leben also heute, dieser 6. Tag dauert vom Jahr 1000 unserer Zeitrechnung bis zum Jahr 2000. Und wir leben heute ganz am Ende des 6. Tages dieser Gotteswoche der Menschheitsgeschichte. Also wir leben am Ende der Tage, bevor ein Sabbattag kommt. Und zwar ganz am Ende der Tage. So dürfen wir die biblische Prägung, Wahl dieser prophetischen Worte sehen und verstehen. Schon der sterbende Jakob sagte, als er seine 12 Söhne segnend vor sein Sterbebett rief: Tretet herzu, ich will euch verkündigen, was euch am Ende der Tage widerfahren wird. Und liebe Geschwister, ich muss bekennen, ich habe schon lange beschlossen, darin einmal diese Segnungen Jakobs an seine 12 Söhne näher anzusehen. Und zwar so zu lesen, wie sie heute, jetzt wo wir am Ende der Tage leben, sich erfüllen werden oder vielleicht schon daran sind, erfüllt zu werden. Also dort beginnt es. Und wo finden wir das in der Bibel? Die Berichte über das Leben Jakobs? In der Mitte der Bibel? Nein. Im ersten Buch Mose? Ganz vorn. Ganz vorn in der Bibel. Was am Ende der Tage geschehen wird. Und im Propheten Daniel lesen wir das etwa 7, 8, 9, 10 Mal, was am Ende der Tage geschehen wird. Und eben haben wir es hier gelesen. Dieser Gott, und jetzt wie fein bescheiden oder in richtiger Herzensdemut, wenn man denkt, Daniel war von königlichem Geblüt, also aus dem Hause David, aus Israel, dem Gottesvolk, und jetzt ein Gefangener dieses Weltbeherrschers Nebukadnezar. Also der seine geliebte Stadt Jerusalem zerstört, die Könige getötet und alle Fürsten umgebracht hat und eine Anzahl gefangenen Fürsten nach Babel geschleppt hat und sehr viel Volks mitgeschleppt hat, geringes Volk doch gelassen hat, allerdings aber die Stadt und den Tempel gründlichst zerstört. Und zwar in 3 Phasen. In 3 Phasen nacheinander. Schau, ich natürlich sagen. Bitte schön.
Daniel war ja als Jüngling zehnfach allen Schriftgelehrten des Reiches Babels
überlegen. Ja.
Zehnfach.
Ja. Also, Bruder Winkler weist darauf hin, dass dieser Daniel allen Weisen Babels um das Zehnfache an Weisheit überlegen war. Interessant ist jetzt, gerade so interessant wie die Tatsache selbst, dass es so war, ist die andere Tatsache. Wer hat feststellen können, dass dieser Jude, der Gefangene, den eigenen Studenten um das Zehnfache überlegen sei? Wer hat das festgestellt? Nebukadnezar war der Chef der Professoren, nicht, die diese Prüfung abgenommen haben. Und jetzt, liebe Geschwister, interessant, ich wollte das übergehen im Moment, weil Bruder Winterer das angeführt hat, wollen wir einen Augenblick noch stehen bleiben dabei. Wenn einer feststellen kann, dass Daniel den anderen um das Zehnfache überlegen ist, auf welcher Stufe der Weisheit muss derjenige stehen, der das festgestellt hat? Der muss den Überblick über das Ganze haben. Das könnte, wäre ja unfähig, das festzustellen. Wenn ich nicht bis 10 rechnen kann, ne, kann ich niemals etwas von dem sagen und behaupten oder ausrechnen, was 10 erreicht. Ne? Also die Dinge sind ganz wunderbar wert, bis in alle Einzelheiten beachtet zu werden. Weil er sagt, ich möchte die Unterordnung, die feine Herzenstellung dieses Daniel, seinem eigentlich politischen und persönlichen Volksfeind Nummer 1 und so weiter gegenüber einnahmen. Er sagt nicht, mir hat Gott das offenbart, du heidnischer König, nicht wahr? Also so hätten wir ungefähr zu toben begonnen, nicht? Nein, er sagt, der Gott des Himmels hat dem Könige geoffenbart, was am Ende der Tat geschehen wird. Ich mir. Und er sagt, auch mir ist es nicht, es liegt nicht an mir und an der Weisheit, die ich mehr hätte als andere, sondern mein Gott hat mir das aus Gnaden und seiner Güte geoffenbart. So ist die Sprache. Und weiter noch spricht er, dein Traum und die Gesichte deines Hauptes auf deinem Lager waren diese. Also, dass Nebukadnezar mehr als ein schlauer Fuchs war. Nicht? Ein sehr weiser. Ja, Gott gab ihm die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht und die Herrschaft und so weiter. Die Herrlichkeit geht daraus hervor. Der hat, als er diesen Traum hatte, Traumdeuter, hatte er genug an seinem Hofe und Wahrsager und Zeichendeuter und Sternkundige und wie die Dinge alle heißen mögen. Es wusste er, das Traumgesicht, das ich hatte, was mich so beunruhigt, nicht mehr schlafen, nicht mehr in Ruhe lässt, muss von einer so gewaltigen Bedeutung sein, da will ich unbedingt die Wahrheit, die nackte, zutreffende Wahrheit haben und gar nichts anderes. Und hat in seiner Weisheit allen Weisen seines Reiches und wie die Berufsgattungen alle heißen mögen, gesagt, dass ihr mir die Deutung des Traumes in wahrhaftiger, zutreffender Weise berichten werdet. Die Garantie habe ich dann, wenn ihr mir, ohne dass ich euch das Geringste sage, sagen könnt, was ich geträumt habe. Wahrerweise. Und zwar durchgehend, absolut. Wenn die das nicht können, nicht, dann habe ich auch keine Garantie, dass die Deutung echt und der Wahrheit entsprechend ist. Es wäre noch viel zu sagen über diesen Nebukadnezar. Gewaltiges, herrliches, wunderbares. Aber wir wollen ja einen Überblick gewinnen, aber das als Basis. Dann wissen wir, das war das Standbild. Was wir hier haben, also sagen wir mal so, das hier ist die Erdoberfläche und das da sei jetzt gleichzeitig dann über der Erde und hier unter der Erde, also oben und unten, wie bei unseren Landkarten, ist der Norden oben und Süden unten und Osten rechts und Westen links. Wenn wir jetzt die Dinge betrachten, wie es auf der Erde horizontal liegt, die Weltreiche nach und nebeneinander, dann wollen wir nie vergessen, dass das auf der Erde nur die Schattenfolge ist des Standbildes, dass wenn ich mal das so aufstelle, dass der Kopf oben ist, das auch seinen Schatten wirft. Babel, Persien, Griechenland, Rom und so weiter, bis nach USA, heute, wo der äußerste Westen ist. Und dann der äußerste Osten mit Russland und China und Japan. Also wollen das nie vergessen. In dem Standbild, das repetieren wir ganz kurz, das kennen wir alle. Erstens ist die Rede von Körper, von Gliedern eines Körpers, vom Haupt bis zu den Zehen, und diese Körperteile werden mit Metallen verglichen, sofort. Also, Babel, Haupt, Persien, Brust und Arme, Griechenland, Bauch und Lenden, Rom, Eisen. Und dann eine Mischung von Eisen, also halt, wir bleiben bei den Körperteilen, Schenkel, Füße und Zehen. Vor uns liegt also auf der Erde entweder ein liegender Körper oder besser, wie es richtig ist, ein Schatten eines Standbildes eines Menschen, das steht. Und zwar, wie wir sehen, nur noch das eine Wort repetierend. Bei einem Körper, der steht, das ist ein Standbild, der in einem Lichte steht, wirft einen Schatten. Und zwar ist die Schattenreihenfolge von den, oder sagen wir, vom Haupte beginnend, genau, Haupt, Brust, Lenden, Schenkel, Füße. Während Haupt und die anderen Körperteile in räumlicher Distanz von ihrem Schatten liegen, oder der Schatten liegt in räumlicher Distanz, fällt ausgerechnet nur bei den Füßen Körper und Schatten an einem Punkt zusammen. Wie gesagt, das ist USA, im äußeren Westen. Das ist der Standort, von woher die wiedergöttliche letzte Zeit Licht gleichsam. Direkt darf man sagen, wenn der Körper dasteht, so, der braucht sich einfach so auf seinen Schatten zu werfen. Und dann ist die ganze Lebendigkeit des ehemaligen Schattens gewährleistet. Und die Herrschaft des Antichristen da. Ist aber Haupt, Brust, Schenkel, Füße, Zehen. Ein ganzer menschlicher Körper liegt da, das heißt, der Verlauf der alten Weltreiche ist nicht nur von Gott geordnet, systematisch, sondern organisch von Gott ausgesehen, wie beim Menschenleib. So wie der Leib des Christus. Der Organismus ist gegenüber allen Organisationen der Welt, des ganzen Kosmos, von Engeln und Menschen, der Organismus, der lebendige Körper des Christus ist, so stellen diese Weltreiche den Schatten des Fürsten dieses Zeit, des Gottes dieses Zeitlaufs, des Fürsten des Kosmos, des Satans dar. Denn Christus sagt, bitteschön, sagst du mit diesen Worten, diese Reiche, das sind nicht meine Reiche. Mein Reich ist nicht von diesem Kosmos. Er kam ja in den Kosmos und ging wieder zum Kosmos hinaus bei seiner Himmelfahrt, zum Vater zurück. Nun, dem Haupt entspricht das Metall Gold, Edelmetall, dem Brust und Armen das Edelmetall Silber, dem Bauch und Lenden das Erz, den Schenkeln und den Füßen Eisen und zuletzt bei den Füßen eine Vermischung von Eisen. Dem Haupt entspricht das Metall Gold, Edelmetall, dem Brust und Armen das Edelmetall Silber, dem Bauch und Lenden das Erz, den Schenkeln und den Füßen Eisen und zuletzt bei den Füßen eine Vermischung von Eisen und Ton. Wir haben gesehen, Ton, Erde. Wir sind von Töpferton, der Mensch. Das ist die Menschheit auf der Erde, vom Torne abgekniffen, steht in dem Buch hier. Währenddem die Metalle hier, die stellen die Starken dar, die Geister, die Engel. Denn die eigentlichen Reiche dieses Standbildes sind in den Himmel übereinander geordnet, hinauf bis zum Thron Gottes. Du bist das Haupt von Gold. Das ist da, wo Satan Zutritt hatte, bis zum Thron Gottes. An die untergeordneten Reiche der Himmel, bis auf die Erde. Die Vermischung von Eisen und Ton heißt Vermischung von Engeln, von abgefallenen Engeln, satanischen Engeln, Geistern mit dem Ton, mit den Menschen. Und das ist da in den USA, Los Angeles, heißt da schon die Engel, durch den Spiritismus und alle diese Geheimwissenschaften, direkt ja, die haben Gemeinden wo direkt der Teufel angebetet wird, einen Bund mit der Hölle gemacht wird, mit der Finsternis. Sie bergen sich in der Lüge und die Falschheit ist ihre Zuflucht. So steht geschrieben und das ist bereits da. Also in dem Standbild ein Organismus auf der Erde als Schattenbild der gewaltigen Dinge in den Himmel, ein Organismus mit einem vom Haupt bis zu den Füßen, Material, metallmäßig vorerst, oder materialmäßig, weil ja auch Ton dann erscheint, Gold, Silber, Erz, Eisen, Ton. Das ist das Erste dieser Ordnung. Es ist eigenartig, wie, wenn es hier heißt, Haupt, nur eins. Brust und Arme, es waren die Meder und Perser. Brust und Arme. Hier heißt es Bauch und Lenden, es waren die Griechen und die Mazedonier. Und hier eine Zusammenfassung, einfach eines Tieres, Entschuldigung, ich bin schon eine Etage weiter, hier noch bei den Schenkeln haben wir das Eisen, Rom, diese Weltzentrale als der Weltmetropole des Westens, wie Babel diejenige des Ostens war. Und das Buch von Teilixmann überschrieben, Jerusalem, Babel, Rom. Das Gewaltige von einem süddeutschen Pfarrer, 1924 geschrieben. Von einem süddeutschen Pfarrer, einem feinen, gläubigen Pfarrer, der steht in prophetischer Gabe gleich nah neben Böhmere. Böhmere hat mehr die kommende... Pfarrer Böhmere hat mehr die geistlichen Werte und die widergeistlichen Kräfte geschildert, wie sie in den nächsten Jahrzehnten kommen werden. Während dem Teilixmann, der hat die praktischen, geografischen, politischen und völkischen Werte erfasst und auch in gewissen Zeitordnungen schon vorausgesehen. Also wenn der 1924 schon von einem Zweiten Weltkrieg im Blick auf Deutschland sprach und auf 1970 tippte, in ganz gewissen Rippen und Zusammenhängen der Schrift, Alten und Neuen Testamentes, wo er auf Israel hinweist, da habe ich manchmal an den Rand geschrieben, unglaublich, 1924 geschrieben, wo noch kein Zweiter Weltkrieg, wo alles nie wieder Krieg schrie, nicht wahr? Und Israel noch überhaupt nichts, noch keine Hitlerzeit und von all dem, was hinter uns liegt. Und da die neuesten Erlebnisse noch keine Ahnung und noch kein Deutsch davon, der hat die Dinge in gewaltiger Weise beachtet und sehen wir zeitlich, das Haupt, Nebukadnezar als Haupt, wird in der Geschichte mit dem Jahre 606 vor Christus festgehalten und der erste Papst in Rom, nämlich der Übergang von der römischen politischen Weltmacht, Übergang zur römischen religiösen Weltmacht, 607 nach Christus. Wir sehen auch hier eine Waagschale. Entschuldigt, so ungefähr. Etwas ist daran, aber nicht die Sache selbst. Das Rom des Westens, und Rom ist das Babel des Westens in einer Hinsicht, und Babel ist das Rom des Ostens. In einer gewissen Hinsicht, nicht in dem Sinne, dass jetzt Rom dann Babel sei und dergleichen Dinge nicht. Das ist dann eben zu übertrieben und nicht richtig gesehen. Ja. Nun wollen wir beachten, wie diese Ordnung der Körperteile und der Eisen- oder der Metallteile, wie die durch das ganze Buch Daniel sich darstellen. Wir haben in Daniel 3. Da wird nun zur betreffend der Anbetung eines Standbildes, das Nebukadnezar bauen ließ und angeordnet hat, das muss angebetet werden von jedermann. Lesen wir, dass er dort versammeln ließ, Daniel 3. Zuerst einmal, was für Leute? Kapitel 3, Vers 3. Da versammelten sich die Satrapen, die Statthalter, die Landpfleger drittens, die Oberrichter viertens, die Schatzmeister fünftens, die Gesetzeskundigen sechstens, die Rechtsgelehrten siebtens und alle Oberbeamten der Landschaften zur Einweihung des Bildes, welches der König Nebukadnezar aufgerichtet hatte. Und sie standen vor dem Bilde, welches Nebukadnezar aufgerichtet hatte. Wir können hier zählen. Haupt, Brust, Arme, Bauch, Lenden, Schenkel, Füße, Zehen sind genau auch 8 Stücke. Wie hier bei der Aufzählung der Regierungsfunktionäre. Gleichzeitig wird ein Signal vereinbart, zu welchem Augenblick die alle Vertreter sämtlicher Völker niederfallen mussten und dass die ja das Bild dieses Nebukadnezars anzubeten hatten. Wie lautet dieses Signal? Kapitel 3, Vers 4. Und der Hirnet rief mit Macht: Euch wird befohlen, ihr Völker, Völkerschaften und Sprachen. Also, das ist das Kurzprogramm schon für die kommende Endzeit. Nicht? Wenn der Antichrist, er wird ja reden, er hat ein Löwenmaul, genau wie Babel, der König Nebukadnezar, als Löwe geschaut wird. Nun, welches ist das Signal? Sobald ihr den Klang des Hornes, der Pfeife, der Zither, der Sambuke, der Laute, der Sackpfeife und allerlei Art von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten. Also was ist da für ein Signal? Für den Augenblick der Anbetung aller Völker. Das heißt, Musik, nicht optisch, sondern akustisch. Nun, einerseits sehen alle das Bild und der Zeitpunkt, wo die Anbetung erfolgen muss, geht nicht über das Auge optisch, das Bild wird gesehen von allen Völkern und der Zeitpunkt, der Augenblick, wo alle Welt niederfallen muss, ist Musik. Und zwar, da wird kein einziges Instrument fehlen. Nur wird das keine große Sinfonia sein, sondern so ein richtig modernstes Froschegequak und Dämonengezirpe. Aber Musik, kein Instrument fehlt. Bei jedem nur denkbaren Instrument wird eingesetzt. Ist das heute möglich, dass alle Welt gleichzeitig die Musik hören kann und gleichzeitig vor einem Bild niederzufallen? Ja. Da hat man gelacht früher und heute zittert man über solche Worte. Auch die Welt sieht das kommen. Auch hier wieder Horn, Pfeife, Zither, Sambuke, Laute, Sackpfeife und allerlei Musik. Warum? Warum diese 7 Stücke aufgeführt? Das heißt, es geht aufs Ganze. Es werden sämtliche vom Satan, wenn er die letzte Herrschaft angetreten hat, versteht er es, meisterhaft sämtliche nur möglichen Register zu ziehen, zu beherrschen. Jakob?
Schaut mir gerade auf, vorne in der Kreislinie.
Ja.
Was muss ich in der Kreislinie, in der mittelgöttlichen Linie,
wenn er
ihn zu meinem Scheidenohr hat?
Ja, jawohl. Ja. Da waren solche, die hatten Pfeifen und Instrumente schon im Gebrauch, aus der Kainslinie. Ja. Weiter. Daniel 4, da träumt Nebukadnezar von einem großen Baum. Daniel 4. Vers 10. Eigenartig, im Gegensatz zu den eigenen Weisen, verlangt Nebukadnezar gegenüber Daniel, der vor ihm steht, bei der Deutung dieses zweiten Traumes, verlangt Nebukadnezar von Daniel nicht zuerst ein Beweis der Echtheit, den hat er ja schon, sondern er sagt ihm gleich den Traum, den er geträumt hat. Vers 10. Was nun die Gesichte meines Hauptes auf meinem Lager betrifft, so sah ich und siehe, ein Baum stand mitten auf der Erde. Nebukadnezar erzählt das so ihm. Und seine Höhe war gewaltig. Der Baum wurde groß und stark und seine Höhe reichte bis an den Himmel. Und er wurde gesehen bis an das Ende der ganzen Erde. Sein Laub war schön und seine Frucht zahlreich, und es war Nahrung an ihm für alle. Die Tiere des Feldes fanden Schatten unter ihm, und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen, und alles Fleisch nährte sich von ihm. Ich schaute in den Gesichten meines Hauptes auf meinem Lager und siehe, ein Wächter und Heiliger stieg vom Himmel hernieder, und er rief mit Macht und sprach, also haut den Baum um, und so weiter, und fegt alles weg, was darin wohnt und sich davon nährt, doch seinen Wurzelstock lasset in der Erde, und zwar in Fesseln von Eisen und Erz. Eisen und Erz. Wichtig sind da die westlichen Reiche. Wir wollen achten auf diese einmal vom Geiste Gottes gewählten Materialien. Die gehen durch, wie wir sehen werden. Eisen und Erz. Und das Gewaltige, er wird für 7 Zeiten beseitigt, dem Gerichte übergeben, und dann heißt es nach den verflossenen 7 Zeiten, er war so lange als Tier auf dem Felde mit ganz verwachsenen tierischen Gliedmaßen, indem der Tau des Himmels ihn so lange benetzte, bis er erkannte, dass Gott der Höchste über alles verfügt. Etwas ganz Wunderbares. Etwas ganz Wunderbares. In Jesaja 18 lesen wir, während auf der Erde die Gerichte Gottes hinweg brausen, die Siegel, Posaunen, Schalengerichte, wie wir sagen, ist Gott in seinem Allerheiligsten allein zurückgezogen. Das ist nicht nach seinem Herzen, was da geschieht, haben wir gesehen. Und ist still, wie bei heiterer Wärme und Sonnenschein, heißt es dort. In Frieden, in seiner Liebe, er schweigt in seiner Liebe. Und dann heißt es, wie Taugewölk, oh, in der Ernteglut. Wenn die Ernte vorüber ist, ist alles gemäht, alles geschnitten, der Schnitter hat alles gemäht. alles gerichtet, alles weg, muss bleiben das dürre Erdreich, das Stoppelfeld übrig. Und jetzt heißt es, wie Taugewölk in der Ernte Glut. Die Ernte ist das Ende dieses Zeitalters und die Glut der Ernte ist das Schwergewicht der Gerichte, der Zorngerichte, die die Erde treffen. Aber da hat Gott oben bereits ein Taugewölk, ja, das sind wir. Das Wort Gottes in feinster Darstellung. Es träufelt dann wie Tau auf die gemähte Flur und belebt alles neu. Und selbst ein Nebukadnezar, konnte dadurch wiederhergestellt werden, in seine früheren Herrlichkeiten eingesetzt werden, zurückversetzt werden durch den Tau vom Himmel. Das ist das Wort Gottes in sanftester, wunderbarster Weise dargereicht. Dann weiter, Daniel 5, eigenartig, da finden wir so nebenbei Folgendes. Daniel 5 erscheint Belsazar, das ist die Sache mit der schreibenden Hand an der Wand. Vers 2 oder Vers 1. Der König Belsazar, das war ein Urenkel Nebukadnezar schon, machte seinen tausend Gewaltigen ein großes Mahl und er trank Wein vor den tausend. Belsazar befahl, dass der Wein ihm schmeckte, dass man die goldenen, silbernen Gefäße herbeibrächte, welche sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen hatte, auf das der König und seine Gewaltigen, seine Frauen und Kippsweiber daraus tränken. Dann brachte man die goldenen Gefäße aus dem Tempel des Hauses Gottes zu Jerusalem. Und der König und seine Gewaltigen tranken daraus. Und sie tranken Wein und rühmten die Götter von Gold, Silber, Erz, Eisen, Holz und Stein. Holz und Stein. Was fehlt hier bei den Göttern? Der Ton, der Mensch. Stein ist in der Schrift auch ein Bild für die Geister. Stein. Während dem Holz ist das Gegenstück von Ton. Hier Holz. So dies geschieht am grünen Holz, was will am dürren werden. Hier sind das dürre werden, Holz. Stein sind die Haken, ne? Stein und das Herz. Das steht vom Leviathan geschrieben in Hiob so und so. Also, bitte, sie priesen die Götter von Gold, Silber, Erz, Eisen und Holz. Stein und Holz. Dem Eisen entspricht dann der Stein und dem Holz der Ton. Was heißt das? Diese Reihenfolge ist nicht von ungefähr. Denn wenn hier nur auf der Erde der Schatten dieser gewaltigen Weltbeherrscher der Kosmokratoren dargestellt ist, dann sind die am Thron Gottes, das sind Götter, keine Götzen. Götter, die Gott Götter nannte, von Gold, von Silber, von Erz, von Eisen, von Stein und Holz. Ja, merken wir, wie die Dinge eine Ordnung haben, einen Rhythmus, eine Wiederholung. Und was bei der Beachtung dieser Feinheiten, Kleinigkeiten und ihrer Ordnung, eine Ordnung bei unserem Verständnis der Dinge möglich wird. Dann haben wir in Daniel 8 das bekannte Gesicht von Witter und Ziegenbock. Bevor wir das kurz streifen, erinnern wir uns, dass eines Tages Daniel von Gott einen Traum schauen konnte. Der sah ein Tier in Gestalt einer Löwin, Babel, einer Bärin, Persien, einer Pantherin, Griechenland und ein ganz wildes Tier, damals Rom, aber, ja, Das heißt, vorerst, was Nebukadnezar an gewaltigem, herrlichem, unheimlichem, erschrecklichen in seinem Standbildtraum sah, dem sagt Gott, in meinen Augen sind das alles wilde Tiere. Eine Staffel von wildesten Tieren. Eine Folge von wilden Tieren. Babel, ja, wohl die Würde eines Löwen, repräsentiert aber nicht den Löwen aus dem Stamme Juda, sondern den Löwen, der brüllende Löwe ist und umhergeht und sucht, wenn er verschwindet. Babel, Löwin, Bärin, Pantherin und ein wildes Tier ohne Namen. So sieht Gott die damaligen Weltreiche, die vier, als wilde Tiere. Warum? In weiblicher Gestalt. Warum? Warum ist der Herr Jesus nicht auf einem Esel geritten, sondern auf einer Eselin? Warum ist auch, wenn ich nicht irre, wer kann mich korrigieren, Biliam auf einem Esel?
Auf einer Eselin.
Auf einer Eselin geritten, nicht wahr, auf einem Esel? Weil das weibliche Prinzip vom Worte Gottes dazu gebraucht wird, die Hauptstädte der betreffenden Nationen darzustellen. Sieht Gott seine Stadt Jerusalem, die irdische, in weiblicher Gestalt? Die Tochter Zion, die Jungfrau Jerusalem, in jener nur denkbaren Weise, von der Geburt eines Mädchens, das in seinem Blute zappelt, bis zuletzt zur Hure, über Tochter, Jungfrau, Braut, Weib, Witwe, Hure. Das ganze Register ist hier. Ja, und wenn ein Weib da ist, dann ist sofort die Frage, wo ist der Mann? Hat Jerusalem einen Mann? Wie steht geschrieben, ich bin dein Mann, spricht der Herr. Nicht nur hat nun Jerusalem Weibescharakter und Darstellung gegenüber ihrem Gott, sondern jede Hauptstadt der Nationen ist ein Weib, die Tochter Babel, die Tochter Tyrus, die Tochter Sidon, die Tochter Samaria, die Tochter Sodom, und da heißt immer noch, und ihre Töchter. Das sind aber nicht die Jungfrauen menschlicher Gestalt darin, sondern ihre Tochterstädte wird an mancher Stelle übersetzt mit ihren Tochterstädten. Das heißt im Hebräischen nur Töchter und ihre Töchter. Gemeint sind aber nicht die Töchter dieser Stadt von Fleisch und Blut, sondern die in ihrem Regierungsbezirk untergeordneten Städte. Das sind wieder Töchter. Verstehen wir ein bisschen. Babel ist kein Löwe. Babel, die Stadt, ist eine Löwin. Das ist die Hauptstadt von Persien, Susan. Ist nicht ein Bär, sondern eine Bärin. Und Athen, die Athene und die Aphrodite, das ist kein Leopard, kein Panther, sondern eine Pantherin. Weiblich. Und sogar dass hier dann, Offenbarung 13, dass am Ende der Tage von Westen her alles aufrollt, oder wie ich sagte, über seinen eigenen Schatten sich wirft, ist wie eine Pantherin als Ganzes. Ein wildes Tier, genau wie hier, ohne Namen. Wenn man es aber mit Namen irgendeines Tieres vergleichen will, das Ganze, das Endzeittier des antichristlichen Reiches, sieht man als Ganzes eine Pantherin. Und diese Pantherin bewegt sich auf Bärenfüßen und hat ein Löwenmaul. Alles weiblich. Das heißt, was bisher nacheinander, zeitlich und geografisch nebeneinander, gleichsam über die Oberfläche der Erde huschte, während wie ein Schatten über, während die Jahrtausende, über die ganze Erde, stellt sich am Ende der Tage alles plötzlich konzentriert. Erhebt es sich aus dem Meer, steigt ein Tier aus dem Meer wie eine Pantherin auf Bärenfüßen Löwen. Das heißt, dieses Endreichtier redet wie ein Drache, das heißt, so wie Nebukadnezar, vermessen, ruht auf Bärenfüßen oder Füßen einer Bärin, das heißt, basiert auf dem Gesetz der Meder und Perser, das unwiderruflich ist, wo jeder einfach in die Löwengrube oder sonst umkommen muss, der diesem Gesetz der Meder und Perser der Endzeit widersteht. Und hier haben wir die Pantherin, die, das heißt, das griechische Wesen, das alte Griechentum, der Geist der Griechen, der wird ja schon lange genannt, der Humanismus. Das System des Humanismus ist das System der Welt, des Kosmos, des Engelfürsten, der damals der Engelfürst von Griechenland war. Und der wird an einer Daniel-Stelle bezeichnet, wie ein dieser Ziegenbock von Westen, wie ein zottiger, haariger Dämon. Das wird in der Elberfelder nur in der Anmerkung gemeldet. Der erscheint aber wirklich als Engel des Lichts, als Reiter auf dem weißen Pferd, wie wir sagen. Weil nun diese Reiche mit Tieren verglichen werden, ist es nun auffallend oder sonderbar, dass nun in Daniel 8 plötzlich nicht mehr vier wilde Tiere erscheinen, sondern zwei ganz an und für sich bekannte, brave Haustiere. Ein Ziegenbock im Westen, also zuerst geben wir dem die Ehre, der zuerst da war, den Witter im Osten, da war es hier, Persien, und dem Ziegenbock Griechenland. Nicht wahr? Wollen wir nur einen Augenblick beachten. Damals war es im kleinen alten Erdkreis, war das Alexander der Große, dieser Ziegenbock von Westen. Dass ein Menschlein, nicht wie wir, von Größe vorerst, in der damaligen Zeit von Griechenland, aus einem Land, das damalige Griechenland, war alles andere als in sich ein mächtiges Reich. Da strickt sich Stadt wieder Stadt, Athen wieder, wie die griechischen Städte alle hießen, eine Stadt, da bildeten sich Städte, Bünde, und nicht wahr, Troas und Athen und so weiter. Und dann die, wie heißen da die klassischen Befreier, Spartaner mit Spartacus an der Spitze. Alle diese griechischen Brüderfäden haben doch ein Volk geschwächt. Und der Perserkönig hat das ausgenutzt und hat damals im Westen Stützpunkte errichtet, mitten in Griechenland, und hat schon ganz Kleinasien unter seine Kontrolle gebracht. Und dadurch hat er diesen griechischen Geist der Kunst, der Wissenschaft, der Humanität, der Götterverehrung, nicht, und des Edelsinns, gereizt und gereizt und gereizt, nicht? Also, wie heute der große Osten den großen Osten reizt und reizt und reizt, nicht? Bis dann reicht, nicht? Nun, was wollte ich sagen? Ja, so ein Menschlein, Alexander der Große, kam mit 20 Jahren zum Generalissimus heran von Griechenland. Hat, als er etwa 30 Jahre alt war, von Griechenland begonnen, in einem Sprung ganz Kleinasien bis genau nördlich von Jerusalem erreicht, hat hier Station gemacht, die Perserheer wurden vollständig geschlagen, überrannt, leistet es sich hier einen Trupp stehen zu lassen, mit dem anderen Heereszug zieht er der ganzen Küste des Mittelländischen Meeres entlang bis Ägypten und bis nach gegen Äthiopien hinauf, bringt also das ganze damalige Afrika unter seine Kontrolle. Während er in Ägypten alles sich unterordnet, kommen Boten von Großbritannien und bringen ihm ihre Unterwürfigkeit, nicht die damaligen Engländer, auch schon schlau, nicht? Die dachten, den bringen wir wirklich weit weg, Glückwünsche und Unterwürfigkeitsbezeugungen, dass er ja nicht noch zu uns kommt, nicht wahr? Ja, und haben gut daran getan. Dann zieht er zurück und eines tat er, er ließ Israel und Jerusalem in Ruhe. Das galt damals das Wort, ohne das Land, die Erde zu berühren. Kaum waren wir jetzt hier im Osten von Kleinasien, nördlich von Israel, nördlich vom Libanon, stürmt er mit seiner Heeresmacht über ganz den heutigen Irak, Iran bis nach Indien an den Indus und stirbt mit 33 Jahren im Bade. Liebe Geschwister, ist so etwas menschenmöglich? Antwort: Nein. Das ist nur wie möglich und wie erklärbar. Dieser oberste Gott der Griechen, haben die einen? Jupiter Zeus. Das ist er. Das ist der Engelfürst. Die Bibel nennt ihn auch, ich wollte gerade sagen, nicht? Im gleichen Moment dämmert es da. Der wird im Alten Testament erwähnt und im Neuen, nicht? Die ganzen Jahr, als Paulus und Barnabas ein Wunder getan hatten, waren die Griechen so überwältigt von dem Geschehenen, dass sie sofort erklärten, halt, da sind wieder Söhne Gottes zu uns herabgekommen, der Barnabas war ein stattlicher Mann, das ist der Zeus, und der kleine Paulus da, das ist der Merkur, der führt das Wort, also das ist der Merkur und das ist der Zeus, das ist der Jupiter, nicht? Ja. Bitte, wenn solche Dinge im Wort Gottes überhaupt vorkommen, will uns das Wort Gottes doch damit mehr sagen, als bloß die damaligen dummen Griechen haben gemeint, die Götter seien auf die Erde gekommen. Und im Alten Testament, was Israel an Göttern der heidnischen Nationen angebetet hat. Götter, nicht Götzen. Götter. Ein Unterschied. Engelfürsten, die Gott eingesetzt hat über die betreffenden Nationen. Ja. Damals war es so, dass der Engelfürst der Griechen, der hat mit seinen Heeren das Hirte gebracht. Und Alexander, das war nur auf der Erde sein Schatten, nicht? Der einfach folgte oder vorausging. Rom hat natürlich auch seinen Gott, aber sonderbar. Die Römer hatten ihre Götter, aber als sie die Griechen militärisch bezwungen hatten, haben die Römer mit Wonne die griechischen Götter auch übernommen, nicht? Und in Rom steht der Jupiter-Tempel, der Tempel des Zeus. Die Römer nennen den Zeus Jupiter, nicht? Und die Griechen den Jupiter Zeus. Das ist also der gleiche. Und alle die griechischen Götter haben sie prompt verehrt, nicht? Und haben, das ist das Eigenartige, beim römischen Recht und bei der ganzen römischen Heeresmacht und Politik, haben die das Ganze mit Wonne, das ganze griechische Wesen, also den Humanismus, aufgesogen, denken wir. Als Jesus geboren wird, da Augustus römischer Kaiser war und unter der Herrschaft des Augustus war wirklich ein Reich von Friede und Sicherheit garantiert. Und wenn wir daran denken, wie der Herr Jesus oder besonders die Apostel, besonders der Apostel Paulus, wenn die Juden im Begriff waren, ihn jeweils zu zerreißen, dann kamen die römischen Kriegsknechte und die Hauptleute und haben ihn wirklich in wirkliche Schutzhaft genommen, nicht wahr? Wenn er heute einer in Schutzhaft nimmt, dann ist das schlimmer, als wenn einer direkt umgebracht wird. So war es ja kürzlich. Nun, das heißt ja, dass der Geist, der Gott des Griechentums, das ist dieser haarige Dämon, der harte Dämon. Aber bitte jetzt nicht erschrecken. Wenn wir heute das Wort Dämon hören, dann denken wir an so einen haarigen Ziegenbock. Nicht? Aber das biblische, alttestamentliche und neutestamentliche Wort Dämon ist genauso ehrenhaft ursprünglich wie das Wort Gott oder Fürst oder desgleichen. Dämon ist ein Fürst des Lichtes und deshalb haben ja eine wichtige Elektrofabrik, die Scheinwerfer produziert, Sie haben ja direkt den Namen.
Daimon.
Daimon, ja. Dämon. Also, ist nur als Beispiel, wenn Paulus schreibt, wir sollen uns hüten von solchen, deren Gewissen wie mit einem Brenneisen gehärtet ist, die Lehren von Dämonen vorbringen, nicht? Was führt er nun für Lehren an? Die gebieten, sich von gewissen unreinen Speisen zu enthalten, die verbieten zu heiraten, weil das eine nicht sehr ehrenwerte Sache sei, nicht wahr? Das sind Geister der Dämonen, nicht? Die haben uns schon überrannt, nicht? Indem wir nur noch fratzenhafte Karikaturen sehen, nicht? Währenddem das Fürsten sind, gewaltige. Wenn sie von Gott abgefallen wird, sind auch ein Glanz ihrer ursprünglichen Würde ist immer noch da. Dürfen wir uns ja nicht.
Also, wir brauchen halt nicht hier mit der Gesetzgabe der Mitglieder.
Nein.
Also,
Dämonen nicht.
Also der Beratung.
Nein. Gesetzesfeuer ging aus deiner Rechten
heraus.
Nur Rechten. Nicht? Die gehören zur Linken. Aber wird nicht Satan genannt, der Gott, Theos,
dieses
Zeitlaufs. Und nach Gott kommt in der Bibel als Würdenträger und Rangordnung nicht König oder so etwas, sondern nach Gott kommt gleich Fürst. Christus ist der Fürst der Könige. Also was ist höher? Ja. Deshalb beginnt Paulus in der Regel, unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, sondern wieder Fürstentümer. Und dann kann man erst Könige, Throne, Hoheiten, Gewalten, Mächte und so weiter. Ja. Also, jetzt zum Schluss dieses Abends. Oh, Entschuldigung. Schön, wenn man ganz aus der Zeit fällt. Ja. Zum Schluss diesen Abends. Wir haben hier dann Bering und Löwin, die beiden östlichen Weltreiche. Tier und Pantherin, die beiden westlichen Weltreiche. Und die sieht man in Daniel 8, soweit sind wir heute Abend in der Repetition im Überblick gekommen, als ein Tier, die beiden westlichen als Ziegenbock und die beiden östlichen als Witter. Warum? Weil Ziegenbock und Witter deuten in der Prophetie vor allem konzentriert auf die Endzeit hin. Und zur Zeit des Endes ist der ganze Westen und der ganze Osten hochkultiviert worden. Also nicht mehr wilde Tiere, sondern Haustiere. Gut erzogene, gut gezüchtete Tiere. Ja. Soweit für heute Abend, dann dürfen wir das nächste Mal dann weitersehen. Wir möchten heute Abend das Zeugnis in Offenbarung 13 vergleichen mit besonders den Prophezeiungen, die Gott seinem vielgeliebten Daniel geschenkt hat. Offenbarung 13, die ersten Verse. Und ich sah aus dem Meere ein Tier aufsteigen, welches 10 Hörner und 7 Häupter hatte, und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen oder Häutern Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Pardel oder einer Pantherin. Das Tier ist weiblich. Das Tier, das ich sah, war gleich einer Pantherin. Und seine Füße wie die eines Bären und sein Maul wie eines Löwenmaul. Und der Drache, der Satan, gab ihm seine Macht und seinen Thron und große Gewalt, die, wie wir wissen, seinerseits ihm von Gott gegeben war. Wir durften ja sehen, wie die Weltreihe des Altertums zeitlich nacheinander und geografisch nebeneinander von Gott eingesetzt und eingeordnet war. Wir schlagen dazu die betreffende Danielstelle auf. Daniel 7. Nun hat Daniel einen Traum, nachdem Nebukadnezar zwei gewaltige prophetische Träume hatte. Den einen vom Standbild und den anderen von dem Baum, dessen Krone in die Himmel wuchs, reichte. Nun hat Daniel ein Gesicht von Gott erhalten. Er berichtet darüber nach Vers 1 und in Vers 2, Kapitel 7.